Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Miriam Spieß.
Die Frage, die man Frauen nicht stellt, ich mach's trotzdem. Alter?
42.
Geburtsort?
Mainz.
Beruf?
Irgendwas mit Medien?
Wann ist das verpönt worden, zu sagen, irgendwas mit Medien? Ne? Das ist echt verrückt. Ne?
Das ist, war das jemals nicht verpönt?
Ich weiß nicht, ich glaube, in den 80ern, 90ern hast du noch imponiert. Ne? Und heute ziehen da die Leute schon die Augenbrauen hoch, oder? Irgendwas mit Medien, weil es ist auch komplexer geworden. Aber es ist trotzdem irgendwas mit Medien, ist schon was Schönes, ne?
Auf jeden Fall, ja, natürlich irgendwie weit. Nein, eigentlich richtiger wäre vielleicht irgendwas mit Kultur.
Kann ich unterschreiben, würde ich jetzt von meinem Außenblick, passt sogar besser.
Ja, okay, dann korrigiere ich mich auf irgendwas mit Kultur.
Ja. Hast du so etwas wie Hobbys noch. Hobbys möchte ich noch wissen von dir. Das war der Beruf, Hobbys. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? Oder ist das deckungsgleich?
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich relativ synonym. Also Hobby und Beruf ist zumindest im Falle des Schreibens absolut synonym.
Okay, also das heißt eigentlich.
Und ansonsten, mein restliches Hobby hat 4 Pfoten und
liegt hier neben uns.
Liegt hier tiefenentspannt.
Aber das ist der Idealzustand, ne? Das heißt, wenn man Hobby und Beruf halbwegs deckungsgleich hat, das heißt, du arbeitest nie.
Das stimmt. An meinem Rechner hängt tatsächlich ein Zitat zu dem Thema von meinem allerliebsten Lieblingsschriftsteller Hunter S. Thompson. Ich weiß nur nicht, ich glaube, das darf man vielleicht im Radio so nicht zitieren, aber ich mache es jetzt einfach mal. Der sagt nämlich, mit dem Schreiben, das ist wie mit dem Ficken, es macht nur den Amateuren Spaß. Alte Huren sieht man selten kichern.
Ich glaube, man darf das im Radio. Ja, so. Wir werden es merken.
Wir werden es merken, genau.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern...
Ja, ein Spruch dazu würde mir jetzt, glaube ich, sowieso nicht einfallen. Aber ich glaube einfach mit viel Neugier durch die Welt gehen und gucken, welche Türen aufgehen, im Zweifelsfall mal dagegen treten und wenn sich was bewegt, erstmal durchgehen.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Das ist eine schwierige Frage. Was macht mich aus? Ein gewisser Aktionismus? Ich glaube, ich kann ganz gut vernetzen und bringe Menschen ganz gut zusammen. Also ich glaube, mich macht aus, dass ich sehr häufig Dinge und Menschen und Situationen zusammenbringe. Und ich glaube, das ist auch das, warum es so kompliziert ist zu sagen, was ich überhaupt in meinem Leben mache, weil ich auch da einfach so aus allen möglichen Bereichen hier was nehme, da was nehme, dort was nehme und dann alles in einen Topf schmeiße und einfach mal gucke, was passiert.
Ich meine, ich kann ja was dazu sagen auch, weil ich wäre ja jemand, der einen solchen Eindruck durchaus bringen kann. Es ist aus meiner Sicht sofort eine Lebendigkeit da. Also du merkst sofort, hier ist Aktivität.
Ah ja, das kann mit Sicherheit auch anstrengend sein, aber ja, prinzipiell habe ich immer viel, viel, viel mehr Projekte, als der Tag Stunden hat und wahrscheinlich merkt man das so ein bisschen.
Ja, aber hat jemand gesagt, dass das hier nicht anstrengend ist, was wir machen? Nein, ich glaube, wir sind ja für irgendwas, ich weiß nicht, jetzt sind wir wieder so bei diesen ja übergeordneten Dingen. Wir sind nicht da, um nichts zu tun.
Könnte ich auch gar nicht. Geht nicht. Habe ich noch nie verstanden, Menschen, die sagen, oh, mir ist so langweilig. Kenne ich nicht, das Konzept Langeweile.
Also ich kenne seit mindestens 45 Jahren keine Langeweile mehr.
Ja, verstehe ich nicht.
So.
Die Autorin Miriam Spieß hier zu Gast bei Antenne Mainz. Irgendwas mit Kunst macht sie. Was das genau bedeutet, das erfahren wir hier im Gespräch mit Miriam Spieß bei Antenne Mainz.
Mensa Major, wo bist du groß geworden?
Groß geworden bin ich in Saulheim. Okay. Zur Schule gegangen in Alzey. Und studiert habe ich dann in Mainz. Aber ich bin tatsächlich Dorfkind, also Saulheim.
Das heißt, das ist so, dass Mainz ist halt das wahrscheinlich naheliegende Krankenhaus gewesen. Deswegen.
Richtig.
Ah, so ist das. Okay, also das heißt ein Dorf. Wobei, Saulheim ist auch nicht ganz so klein, ne?
Das sind, also zumindest waren das früher 8000 da Lebende. Ich weiß nicht, wie viel es heute sind. Viel mehr werden es nicht sein.
Ist ja schon im Vergleich zu meinem Wohnort riesengroß. So, also.
Ach, es gab alles, was man als Kind so braucht, ne? Feld, Wald, Wiese, ein Bach, ein Baum, man konnte sich dreckig machen, irgendwo runterfallen.
Das hat niemanden interessiert, Weinberge und so weiter. Ne?
Ja, genau. Okay. Genau so.
Ja. Und das heißt, leben erstmal in Saulheim, Schule dort auch und dann?
Da so Alzey, also tiefstes Rheinhessen, genau. Und dann bin ich zum Studieren nach Mainz und dann erstmal nach Berlin an die Humboldt-Uni, wieder zurück nach Mainz und dann hier irgendwie hängen geblieben.
Okay, das heißt, wir wissen schon mal, das landete im Studium. Aber meine Frage immer, das ist auch eine Standardfrage, warst du eine gute Schülerin?
Ach, so Mittelfeld, ne? Kam immer sehr aufs Interesse an und sehr auf die Lehrer und ob die es geschafft haben, mir zu vermitteln, dass es jetzt gerade super spannend ist und meine Neugier gekriegt haben. Oder ob ich irgendwie so den Eindruck hatte, boah, ja, nee, muss jetzt halt. In muss jetzt Sachen bin ich nicht so gut.
Dann hoffe ich, dass du viele dieser Lehrer hattest. Weil ich hatte sie nicht. Weil da ticken wir nämlich ähnlich. Ich hatte eine, glaube ich, miserable Auswahl. Ist egal, ist vorbei. Ja?
Ja.
Nach der Schule, hast du gewusst, wo das hingeht? Das hat sich gerade schon so nach, also musste das weg? War das klar? Andere Stadt, andere?
Nee, ich hatte so überhaupt gar keine Ahnung, wo das alles hingeht. Und ich habe direkt nach dem Abitur bin ich erstmal nach Irland, One-Way-Ticket. Und während viele anderen dann so Au-pair-Geschichten gemacht haben und total durchstrukturiert, habe ich einfach nur Flugticket, Dublin, mal gucken, was passiert. Genau, das war sogar tatsächlich, das war 9/11 war, als ich in Irland war und dort in einem Foto, One-Hour-Foto in Dublin gearbeitet habe. Und ich weiß noch ganz genau, da habe ich ein Foto gemacht von jemandem, der auf einen Bildschirm über mir geschaut hat, Passfotos haben wollte und ich mich gefragt habe, warum der so komplett entgleist guckt, aber halt auch einfach nicht ahnen konnte, dass der gerade sieht, wie diese Flugzeuge in die Twin Towers fliegen. Okay, aber jetzt habe ich einen Schwenk. Wie kam ich da jetzt hin? Ach ja.
Haben wir zumindest bewiesen, jeder weiß, wann und wo er war, als das passiert ist. Ne? Das ist so ein schönes Beispiel dafür. Ja,
absolut.
Jeder kann sich da sofort dran erinnern, weil das so ein einprägsames Ereignis war. Ich finde das sehr, sehr mutig. Ich hätte mich das in dem Alter nach der Schule niemals getraut, ein One-Way-Ticket irgendwo hinzunehmen und dort nicht zu wissen, was kommt.
Heute staune ich manchmal auch drüber, zumal es war ein bisschen wild, weil ich hatte eine Unterkunft für eine Nacht. Den Rest habe ich mir gesucht und mit Geld dachte ich, naja, ich gehe mir da irgendeinen Job suchen, wird schon funktionieren. Und zum Glück habe ich aber nicht drüber nachgedacht, wie kompliziert das ist, weil ich dann sehr verzweifelt 2 Tage lang von Tür zu Tür gelaufen bin und gesagt habe, hallo, ihr habt genau auf mich gewartet, oder?
Nein. Und das heißt, du hast da alles Mögliche gemacht?
Nee, tatsächlich habe ich in meiner Schulzeit hier in Rulands Fotoladen in der mittleren Pleiche, viel Liebe geht raus, gearbeitet und hatte mir einfach nur vorgenommen, ich möchte in Dublin nicht schon wieder in einem Fotoladen arbeiten. Und wo bin ich dann gelandet? Genau da. Und weil ich dann aber auch, wir haben mit denselben Maschinen gearbeitet und ich konnte retuschieren und printen und so. Und dann haben die gesagt, ja klar. Wann fängst du an? Morgen? Und dann dachte ich, naja, dann halt doch Fotos.
Okay. Wie lange warst du da?
Ach, ich war nur 6 Wochen da. Das war nur zur Überbrückung, bis ich angefangen habe zu studieren. Und Rückflug wusste ich ja nicht so genau, aber dadurch, dass dann 9/11 war, konnte ich auch erstmal gar nicht wieder weg. Da waren die Flughäfen ja dicht. Ja.
Okay, und dann wieder zurück. Und
genau.
Dann ging's los.
Dann wieder zurück und genau, dann habe ich Germanistik, Kulturanthropologie und Buchwissenschaft angefangen zu studieren. Konnte ich mir nur so semi viel drunter vorstellen, was das mal wird, wenn es fertig ist. War dann aber sehr glücklich da. Also
das aber war eine bewusste Wahl.
Ja.
Also ohne Ziel oder hat man trotzdem irgendwie ein Gedanke, wo das hingehen könnte? Ich meine, man darf ja immer auch träumen, ne?
Ja, hatte ich in dem Sinne aber nicht. Also ich habe tatsächlich ausgesucht nach, was finde ich spannend, was liegt mir, ohne zu wissen, ich möchte jetzt mal in Verlagsrichtung oder irgendwas anderes. Das war rein interessenbasiert.
Sollte ja auch so sein. Also ich glaube, diese Zeit, das ist heute, ich merke das bei meinen Kindern, das ist alles viel zu verschult aus meiner Sicht. Das ist die Zeit, wo du dich ausprobierst und mein Gott, wenn du 3 Semester falsch studierst, dann ist es halt so. Und dann machst du das Richtige danach. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Bereich, den wir dringend nicht mehr optimieren sollten und ganz schnell wieder verändern. Und wenn jemand dann 12 oder 18 Semester braucht, Hauptsache kommt irgendwie ans Ziel, ja.
Aber das war ja auch das Schöne am Studieren damals noch, das Nicht-Verschulte.
18 wäre vielleicht ein bisschen heftig, wenn ich jetzt gerade so nachrechne, aber
dachtest du gerade an deine eigenen Kinder und dachtest, das ist die Aussage, muss ich zurücknehmen.
Genau, da erlebe ich ja gerade dieses, boah, das mache ich in der Regelzeit, dann mache ich dies und dann habe ich den Stress. Und ich weiß nicht, ob das, warum. Also ich frage mich immer, warum, weil die haben ja nach hinten viel Zeit. Also wenn du dann irgendwann vielleicht mit 70 oder 75 in Rente gehst, das heißt, du hast ja viel Zeit. Also mach dir vorne nicht so eine Hektik.
Absolut. Und vor allem, du hast das nie wieder, dieses, du hast eine komplette Uni zu deinen Füßen liegen und Vorlesungsverzeichnisse von ich weiß nicht wie vielen Fächern und ein Studium Generale und kannst sagen, ach, jetzt setze ich mich mal zu den Architekten und heute gehe ich mal zu den Soziologen und heute, ich hatte immer einen Stundenplan, der so vollgepackt war, weil es halt alles so super spannend ist. Und du, ne, kannst überall reingucken. Und alles irgendwie in deinem Kopf zusammenbasteln. Also ich habe es geliebt. Studieren war super.
Du hast dann auch nicht in der Regelzeit studiert, oder?
Doch, ich habe in der Regelzeit Kleber. Studiert. Oh. Ja, aber ich habe da auch einfach super tolle Leute kennengelernt, mit denen man genau das machen konnte. Selbst abends auf den Partys noch irgendwie über Literatur diskutieren, sich dabei betrinken und dann nach 3 Stunden Schlaf morgens wieder in die Uni latschen und den Kopf wieder voll machen mit neuem Input.
Okay, in der Regelzeit studiert, du hast deinen Abschluss. Was folgt?
Ja, danach wurde es unübersichtlich.
Okay.
Ich habe tatsächlich während meines Studiums noch meinen eigenen kleinen Verlag gegründet. Habe angefangen, damals bei Rockland Radio zu arbeiten und
was ist das denn? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört.
Da war dann alles auf sehr vielen Füßen aufgestellt, weil ich halt auch einfach mich hat einfach zu viel interessiert, um zu sagen, ich möchte mich jetzt für eine Sache entscheiden, darauf festlegen und nichts anderes in diesem Leben mehr machen.
Ich sag mal, wir leben ja, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, du lebst, du siehst ja überall Möglichkeiten und so spannende Sachen, ja. Das ist alleine, was ich jetzt an dieser Stelle schon für Geschichten gehört habe. Das ist so verrückt, ja, was es alles gibt im Leben. Und mir fällt es total schwer, dass man sich auf irgendwas einschränken soll. Und ich bewundere auch immer so Menschen, die dann, also ich habe zwar am Anfang auch sehr geradlinig gearbeitet, aber irgendwann war es damit vorbei.
Ja, aber ich glaube, das entspricht halt auch einfach so, wie unsere Welt zurzeit ist. Es greift alles viel zu sehr ineinander, als dass man sagen könnte, es gibt eine Richtung, ein Ziel, einen Weg.
War die Gründung des Verlags naiv?
Absolut. Zum Glück hat mir kein Mensch vorher gesagt, was das bedeutet, sonst hätte ich es einfach nicht gemacht. Das war wirklich aus dem Bauch. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es war eine super schöne Zeit, es war eine spannende Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe spannende Leute kennengelernt und ganz viel von dem, was ich danach als Autorin gemacht habe ich vorher gelernt, als ich noch verlegt habe. Und viele der Kontakte sind in dieser Zeit entstanden. Das war super, aber alles hat seine Zeit. Also.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Miriam Spieß. Sie hat uns verraten, dass sie irgendwas mit Kultur macht. Sie ist eine Autorin. Wir sprechen auch später noch über ihr aktuelles Buch. Miriam Spieß ist hier.
Verlag vielleicht mal so ein bisschen erklären. Das bedeutet, du suchst jemanden oder jemand kommt zu dir, der ein Buch auf den Markt bringen will. Der schickt dir dann vielleicht ein Manuskript, vielleicht ein Exposé. Dann sagst du, ja, das will ich machen. Und dann wird das Buch schön gemacht mit Lektorat, Korrektorat und alles, was dazugehört. Und dann wird es irgendwann gedruckt. Und wenn man das häufiger macht, hat man viele Bücher, ne?
Das ist korrekt. Dann hat man viele Bücher und abgesehen, es endet ja nicht da, dass Bücher aus der Druckerei kommen, sondern danach geht's ja weiter mit, das muss beworben werden, das muss unters Volk, das muss in Buchhandlungen, genau. Und so weiter.
Und nicht jedes Buch kommt in den Buchhandel und unters Volk. Und das sind dann halt auch Aufgaben, die tatsächlich sich sehr schnell, sehr schnell zu einem großen Haufen werden, ne?
Auf jeden Fall, zumal ich das Ganze alleine gemacht habe und im Grunde hast du ja bei jedem Buch verschiedene Phasen und während du dann das eine schon bewirbst, bist du schon wieder bei einem anderen am Lektorieren, am Setzen, am was auch immer, am Möglichkeiten entwickeln, wie du das Ganze vertreiben könntest. Das heißt, du hast eigentlich immer irgendwie 5 offene Baustellen als Jonglagebälle in der Luft und musst gucken, okay, keinen fallen lassen.
Wie hast denn du das als One-Man-Show gemacht? Weil
One-Woman-Show.
One-Woman-Show, Entschuldigung. Ja, gebe ich zu. One-Woman-Show. Wie hast du das gemacht? Weil du musst ja rausgehen. Das heißt, du musst dich mal auf irgendwelchen Messen sehen lassen. Also da gibt's ja viele kleine Buchmessen wahrscheinlich, die auch sehr gut sind, um Bücher zu verkaufen. Und das heißt, Wochenende Bücher verkaufen, während der Woche Bücher machen oder was?
Ja, so ein bisschen. Also okay. Immer ein bisschen alles gleichzeitig. Und ich habe auch immer geschaut, okay, wo gibt's Lücken, in die ich reingrätschen kann, wo andere vielleicht noch nicht stehen, wo ist noch Platz? Und das war manchmal auch kompletter Unsinn. Ich habe eine Zeit lang versucht, auf Festivals zum Beispiel zu stehen mit einem Büchertisch. Gut, aber ich habe es mal gemacht. Oder war in Läden, die eben keine Buchhandlungen waren und habe die abgeklappert und habe immer themenspezifisch versucht zu platzieren. Also, dass ich Musikbücher in Plattenläden inne und immer so ein bisschen zu gucken, wo ist denn meine Zielgruppe eigentlich? Weil es gibt so viele Bücher. Dann dachte ich, okay, ich brauche irgendwie Orte, wo ich vielleicht alleine bin und trotzdem meine Zielgruppe finde.
Ja, das ist ein spannender Bereich und das ist jetzt so ein bisschen auch, ich finde, dass wir beide beschäftigen uns ja auch so viel mit dem Thema Buch und ich finde es so schade, dass wenn du in eine Buchhandlung heute gehst und auch gerade in den kleineren Buchhandlungen, dass dort letztendlich zu 95% dasselbe Zeug steht wie in den großen Ketten. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Chance, die da, ja, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, ein bisschen Platz für die vielen Sachen, die mit Liebe von so vielen Unternehmen gemacht werden, wäre schön und es würde, glaube ich, dem Handel gut tun.
Mhm, absolut.
Ja. 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 Und das ist kein großer, das ist nicht viel Platz. Ich sag, es ist ein Regal nachher wahrscheinlich.
Wobei wir ja tatsächlich in Mainz ein paar sehr, sehr, sehr liebevolle Buchhandlungen haben, wo ich wirklich gerne hingehe.
Es ist immer so ein bisschen, ja, wenn man das so pauschal sagt, natürlich gibt's immer die Ausnahmen. Das ist das Schöne im Leben. Es gibt immer die Ausnahmen, ja. Aber leider sehe ich halt dann doch ganz oft, dass ich sage, ach, da könntet ihr mehr wagen.
Ja, mehr wagen ist da an der Stelle eine gute Überschrift.
Wie lange hast du es gemacht mit dem Verlag?
Ich habe pünktlich zu Corona aufgehört und damit waren es dann 2007, habe ich den Verlag gegründet. Ja, ne? Waren dann irgendwie doch.
Ja, 13 Jahre.
13 Jahre, abgefahren. Ja, ich habe mich gerade nicht getraut, das auszusprechen, aber das war so.
Jetzt schreibst du ja auch selbst.
Ja. Yep.
Wann hat das angefangen?
Ach, na ja, wahrscheinlich hat es irgendwie so ganz unbemerkt während der Schulzeit schon angefangen, da jetzt irgendwie nicht in einem ernstzunehmenden Rahmen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, mit 4 wusste ich werde Schriftstellerin oder so. Nein, überhaupt nicht. Hat sich dann so durchs Studium durchgezogen, da habe ich dann so mehr und mehr und mehr geschrieben, aber mehr so für mich und mal was in Anthologien veröffentlicht. Und irgendwann dann.
Also, Kurzgeschichten oder?
Ich habe tatsächlich mit Lyrik angefangen. Mhm. Bin da lange auch geblieben. Kurzgeschichte war eigentlich nie so meins. Ja, und hab halt wirklich lange mich mehr auf das, was andere machen, konzentriert und meins so für mich überwiegend geschrieben.
Okay. Jetzt, wenn man selbst einen Verlag hat, die Idee da. War das dann die Idee, dass du auch da mal ein eigenes Werk?
Nee, das fand ich irgendwie schräg. Also so sich selbst verlegen. Ich mag schon die Idee, dass es einen Verlag gibt und nochmal so ein, nee, man ist ja immer selbst sein eigener blinder Fleck. Und dann ist man selbst Autor und zur selben Zeit.
Ich verstehe, dass nur die Variante, irgendwas in der Schublade liegen zu lassen oder es vielleicht selbst zu machen, ist dann für mich immer noch die bessere.
Ja, aber da fehlt mir irgendwie so der Qualitätsstempel von außen.
Gott.
Nee, das fand ich doof.
Also es gibt Ansprüche.
Ja.
Okay. Dann, also hast du für dich so hingeschrieben, hier und da mal veröffentlicht, aber wann kam denn so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, das ist jetzt hier etwas, das muss jetzt anders raus?
Ach, ganz viel in meinem Leben. Manchmal fühle ich mich so ein bisschen Forrest Gump-mäßig, war überhaupt gar keine bewusste Entscheidung, sondern das waren tatsächlich Türen, die so irgendwo aufgegangen sind, ohne dass ich groß danach gesucht hätte. Und mit dem Schreiben war das irgendwie ein bisschen ganz genauso. Ich bin aus Versehen in ein Projekt reingestolpert, da ging es um frühe elektronische Musik aus Düsseldorf. Durch alles das, was ich vorher so im Verlag gemacht habe, kam es dann dazu. Und darüber habe ich dann so viele Musiker und spannende und tolle Menschen kennengelernt. Und dann hat sich das so beim Pommesessen zusammen mit Robert Görl ergeben, dass der gesagt hat, Mensch, ach, eigentlich hätten wir gerne mal eine Bandbiografie. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du die schreibst, willst du nicht. Ne? Und schwupps war diese Tür auf und ich dachte, yay,
das heißt ein
klar,
Puls,
mach ich.
Ein Impuls aus dem Außen. Und
ja, genau. Und so ist eigentlich relativ viel entstanden. Und dann habe ich einen Reiseroman geschrieben im Land der kaputten Uhren, den ich auch erstmal so vor mich hingeschrieben habe. Und das waren eigentlich alles immer so, es gibt immer so das, was ich mir vornehme und was ich plane. Und das ist aber meist nicht halb so spannend, wie das, was in der Zeit sonst noch so passiert. Und dann denke ich immer, okay, das war der Plan. Pläne werden völlig überbewertet. Und diese Tür geht gerade auf. Und dann denke ich, okay, durchgehen. Einfach durchgehen.
Was war das frühe elektronische Musik aus Düsseldorf?
Mhm. Electric City.
Was ein Thema.
Spannend, total spannend.
Ja.
Ja.
Ich überlege gerade, ich krame halt in meinem musikalischen Halbwissen, was du so aus Jahrzehnten Radio hast. Da kam Kraftwerk, kam die aus der Region?
Genau das ist alles der Düsseldorf-Pulk, ne?
Okay.
Kraftwerk, deutsch-amerikanische Freundschaft, Propaganda. Ist irre. Das ist
alles aus der Region, okay. Das hätte ich jetzt gar nicht. Also Kraftwerk, deswegen, ich musste gerade, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf gekramt und es war irgendwie diese Region, die anderen Sachen wusste ich gar nicht, aber da war die neue deutsche Welle, die ist halt auch so über uns weggerutscht zum Teil, ne?
Wobei das ja dann nochmal
ein später war,
Tick später war, also
derzeit nochmal so ein Thema.
Ah, das darfst du aber auch nicht laut sagen, ne? Wenn du Kraftwerk oder deutsch-amerikanische Freundschaft, neue deutsche Welle.
Naja, aber sie hatten da ja ein paar Ausläufer. kurz die Zeit, in der ich sozialisiert worden bin, da habe ich das wahrgenommen. Ja, und dann guckst du natürlich ein bisschen, was gab's schon. Aber da waren ja so diese kuriosen Sachen. Die neue deutsche, das ist übrigens total spannend. Da habe ich vor kurzem eine Reportage gesehen, wie, das hatte ja so den Anschein von Albernheit und wenn du dann halt den Kontext manchmal von Titeln, die sehr einsilbig waren, aber was sich dann die Leute dabei gedacht haben, dann wird es auf einmal ganz ernst.
Mhm.
Also ich habe von Stefan Remmler, wie er hat irgendwann mal gesagt, ich lieb dich nicht, das ist ganz bös gemeint, ja. Und wenn du es mit diesen Ohren hörst, dann wird das auf einmal schlagartig nicht mehr lustig und nicht mehr irgendwie ein Partytitel, sondern auf einmal, buh.
Mhm.
Das ist ganz böse, was da gesagt wird, ja?
Ja, ja, ja.
Ja. Und das fand ich ziemlich spannend oder so manche Sachen, die dann halt wirklich, wo du es gar nicht so mitgekriegt hast, wie viel Tiefgang gedacht war.
Das verdirbt einen dann natürlich. Also ich meine, ich war jetzt sowieso nie so die neue deutsche Welle, Schlager, wie auch immer. Aber teilweise, wenn du dann die Hintergründe kennst und dann auf solchen Veranstaltungen aus Versehen landest und denkst, so, was tanzt ihr hier eigentlich? Bizarr.
Gab es, das hatte mich irritiert, da gab es Paul Hardcastle mit 19. Das hat den Vietnamkrieg thematisiert und lief in den Diskotheken rauf und runter. Und ich habe echt auch fassungslos gesagt, also auch wenn ich auch mit Englisch in der Schulzeit immer auf Kriegsfuß stand, habe ich so viel verstanden, was da läuft.
Mhm.
Und dieser Titel eignet sich zu allem, nur nicht zum Tanzen.
Ja, 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 ja. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, also man kann wirklich, ja, es ist eine Kunstform, ist perfekt, aber es ist aus meiner Sicht ja nicht um irgendwie ausgelassen dazu zu tanzen.
Mhm.
So, jetzt sind wir hier nochmal so ganz ernst geworden. Das heißt, du hast immer geschrieben. Wann war das erste Buch da? Machen wir es mal so. Wann war dein erstes Buch da?
Naja, das über frühe elektronische Musik aus Düsseldorf, da steht sozusagen nicht mein Name vorne drauf, weil ich da im Hintergrund geschrieben, kollagiert und so weiter habe. Und dann war das erste eigentlich wirkliche Buch, war 2017 die Bandbiografie der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ja, 2019 kam dann der Reisebericht nach. Ja, und dann kam dieses Corona.
Jetzt kanntest du natürlich durch deinen Verlag, kanntest du schon dieses haptische Erlebnis, wenn die Bücher kommen, ne? Das ist, weil diesen Karton, wenn man ihn aufmacht, der Geruch noch des Drucks vielleicht drin hängt. Und es ist aber doch ein Unterschied, ob der eigene Name draufsteht, oder?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, als ich die Bücher ausgepackt habe von Fremden als Verlegerin, hatte ich ehrlich gesagt immer mehr Hochachtung davor, weil es so das Werk von anderen war. Und ich weiß nicht, es gibt irgendwie so ein komisches Gesetz, das lautet, du hast 50.000 Mal gefühlt durch die Druckfahnen geguckt, keine Fehler mehr gefunden und das Go gegeben. Und dann machst du diesen Karton auf. Kennst du das?
Ja.
Schlägst eine Seite auf.
Und du siehst den ersten.
Und siehst sofort den ersten Fehler.
Ja.
Und das hat mich ehrlich gesagt bei Büchern von anderen immer mehr gekillt, als bei meinen eigenen. Das war mehr so ein...
Wobei, schön. Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
Ja, das kommt drauf an. Soll ich eine Fehleranekdote erzählen?
Bitte, das ist... Ich erzähle dann auch eine.
Ja. Das ist ein fairer Deal. Okay, ja. Also pass auf. Ich hatte mir ein Loch in den Bauch gefreut, als sich Hadayatullah Hübsch bei mir gemeldet hat und gefragt hat, ob ich eines seiner Bücher verlegen möchte. Weil ich so dachte, yay, alter Beatnik. Ich noch super jung, gerade erst diesen Verlag, es war glaube ich mein drittes Buch oder so. Stolz bis zum Anschlag. Mache dieses Buch auch tausendmal durchgeguckt, dachte eigentlich, es sei fehlerfrei. Hab's pünktlich bekommen zur Leipziger Messe, wohin ich es mitnehmen wollte und wo ich den Autor treffen wollte, um ihm sein Buch auch in die Hand zu drücken. So, nun gab's da eine Zeile, die hieß, Marock'n'Roll heißt das Buch. Es geht um einen Protagonisten, Hadayatullah Hübsch, der in Marrakesch auf dem Markt ist und sagt, ist auf einem alten Trödel, finde ein altes Taschenbuch von Hermann Hesse, kenne es aber bereits und lege es wieder zurück. Und wie auch immer das passieren konnte, in diesem Buch steht drin, gehe über den Markt, finde ein altes Taschentuch von Hermann Hesse, kenne es aber bereits, lege es wieder zurück. Dieser komplette Text war natürlich im Eimer, weil das so dermaßen absurd.
Ist auch ein bisschen eklig, ehrlich gesagt.
Ist auch ein bisschen eklig. Es ist ein bisschen, man fragt sich, was ist da los? Was stimmt mit dem Kerl nicht?
Warum hat er ein Taschentuch?
Was macht er? Was ist das für ein seltsamer Fetisch? Also ich meine, man kann ja Fehler machen, die einfach hier ein Buchstabe zu viel oder einer zu wenig oder dann falscher, wo man einfach merkt, okay, alles klar, Sonntag mit drei Ende hat sich jemand vertippt. So. Aber ein Taschentuch von Hermann Hesse.
Ja, ich bin an einem Projekt beteiligt. Da gibt es ein Buch mit einem Inhaltsverzeichnis und da wird mehrfach auf die Seite 279 verwiesen. Das Buch hat 256 Seiten.
Wo steht es denn jetzt nun? Aber ich denke, Menschen arbeiten dran und das ist das Schöne daran. Und deswegen, wer einen Fehler findet, wie gesagt, einfach denken, ja. Und es geht darum, es fehlerarm zu machen, nicht fehlerfrei. Perfektion macht aggressiv.
Na, aber auch glücklich.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, aber schön, schön. Das Taschentuch von Hermann Hesse, das kriegen wir jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ne?
Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Miriam Spies. Miriam Spies macht etwas mit Medien, mit Kultur. Lange Zeit hatte sie einen eigenen Verlag. In der Corona-Zeit hat sie damit aufgehört. Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Und die Entscheidung mit Corona zu sagen, ich lasse das jetzt mit dem Verlag, gab es da einen Grund oder war es einfach zu viel? Oder hast du gedacht, oh, ich komme nie wieder raus auf Messen oder was war der Punkt?
Ach, eigentlich stand der Entschluss schon davor. Corona war dann einfach noch so der finale Todesstoß. Aber da war ich quasi schon mir im Klaren darüber, dass ich eigentlich schreiben möchte.
Und es ist halt auch keine One-Woman-Show, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das richtig machen will, oder?
Ja.
Ich bewundere, es gibt ja viele. Es gibt der Kinzelbach Verlag, die sitzen glaube ich auch in Gonsenheim. Ne? Ist ja auch sehr, sehr beeindruckend. Macht sie seit 30 Jahren und zieht zwar mit der Familie irgendwie, aber es ist überschaubar und ich habe eine Vorstellung, was sie da leistet. Ja.
Ja. Und du schaffst es halt daneben wirklich nicht, noch tausend andere Projekte zu machen. Und dafür bin ich zu breit aufgestellt, interessensmäßig, als dass ich jetzt nur diesen Verlag hätte machen können. Und dann dachte ich, okay, mal ins lustige 13 Jahre, Haken dran und habe mich aufs Schreiben verlegt und genug andere Sachen, also langweilig wurde es deshalb jetzt nicht.
Der Gonzo Verlag, ne? War das
ja.
Gonzo? Das, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber das ist wahrscheinlich auf Gonsenheim zurückzuführen oder wo kommt
das? Nein, so gar nicht.
Okay. Das hätte ich jetzt vermutet, dass es irgendwie so eine.
Das wurde oft und viel vermutet. Nein, tatsächlich war das angelehnt an Hunter S. Thompson, besagten Lieblingsschriftsteller und dessen Gonzo-Journalismus. Und ja, als Hommage daran ist so eine Mischung aus Facts and Fiction, Journalismus und Literatur, New Journalism, das fand ich immer wahnsinnig spannend. Da kam der Name her.
Wenn etwas endet, dann muss man durchgucken, wie geht's jetzt weiter? Das heißt, schreibst du seitdem wirklich richtig viel?
Zu richtig viel habe ich leider nicht so die Zeit, muss ich ehrlich sagen. Ich würde gerne mehr schreiben, aber jetzt dieser Tage erscheint gerade mein neues Buch. Also das heißt, irgendwas bin ich immer am Schreiben, ja, das schon.
Naja, es muss ja irgendwann was rauskommen, ne? Das gehört schon dazu, ne? Das heißt, das irgendwie, ich bewundere da manche Menschen, die ich da auch so in den letzten Jahren kennengelernt habe, manche, die dann wirklich 9 Jahre an so einem Buch geschrieben haben und ich weiß nicht, ob ich diese Kraft gehabt hätte. Also irgendwann brauche ich das Ergebnis dann halt.
Ach, das Schlimme ist, ich habe bestimmt noch 5 fertige Bücher in meinem Kopf. Eigentlich würde ich mal gerne so ein Jahr lang nichts anderes machen. So nur schreiben, um da mal so ein bisschen Platz im Kopf wieder zu schaffen.
Okay. Das heißt aber, man muss sich dann trotzdem ein bisschen neu erfinden. Was machst du seit 2020?
Das war alles immer fließend. Also ich habe nie nur eins gemacht und ich habe 2008 angefangen, nebenher noch im SWR zu arbeiten. Da bin ich immer noch und da war ich auch tatsächlich sehr dankbar. Da konnte ich einfach während Corona deutlich hochschrauben, so dass ich da nicht komplett in der Luft gehangen habe. Dann organisiere ich tatsächlich noch für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland e.V. den Auftritt des Podiums Rheinland-Pfalz auf der Frankfurter Buchmesse für die Verlage aus Rheinland-Pfalz. Dann mache ich
diverses. Ich glaube, das müssen wir erklären an dieser Stelle. Das ist natürlich für Insider, die auf die Buchmesse gehen, die wissen, was das ist. Aber natürlich, ja, wie sagt man, das kannst du wahrscheinlich besser erklären. Es ist eine Bühne für rheinland-pfälzische Verlage.
Genau. Im Grunde kümmere ich mich darum, dass da eine Bühne auf der Frankfurter Buchmesse steht, die ja die im Grunde das größte Branchentreffen dieser Art ist weltweit, die für rheinland-pfälzische Verlage offen sind, die sich dann bewerben können und dort ihre ganzen Titel präsentieren können. Weil Buchmesse kann sich ja nun auch nicht jeder leisten und dann ist es aber einfach noch so eine Zusatzoption, da eine Bühne, eine Plattform, ein Wohnzimmer zu haben, wo man sich einfach hinsetzen, wohlfühlen, seine Bücher präsentieren kann, ohne groß drüber nachzudenken. Komm, loslegen.
Und Miriam Spieß macht das mit ganz viel Liebe und du kriegst dann ja da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel, 70, 100 Titel für diese paar Tage präsentiert, die irgendwie auf die Bühne müssen. Und ich habe einen Moment gebraucht, bis ich dann auch gesehen habe, mit wie viel Liebe das durchgeplant ist und wie Titel manchmal aneinandergereiht werden, wo man im ersten Moment gar nicht den Zusammenhang sieht. Das heißt, es ist halt auch schon beschäftigend damit, ne?
Das ist eine ganz schöne Beschäftigung. Ich habe jetzt gerade zum Abschluss des Projektes die Aufstellung gemacht und dabei festgestellt, es waren 500,5 Stunden, die ich dieses Jahr daran gesessen habe. So, das ist also schon ein bisschen Zeit und ja, aber wie du auch sagst, ne, man bekommt jede Menge Bewerbungen von Titeln und macht dann da wüstes Tetris, weil jeder hat ja dann auch Einschränkungen und kann nur mittwochs oder nur sonntags zwischen 1 und 3 und bis man da dann irgendwie aus 69 Veranstaltungen ein Programm gestrickt hat, das dann trotzdem noch einigermaßen rund ist und alle, ich will aber dies oder jenes mit einbezogen hat. Ja, das ist nicht ganz zeitlich unaufwendig.
Was ich aber spannend finde, wenn dann leibhaftig gespürt, wenn dann so ein Titel, obwohl er vielleicht auch anders gemeint ist, radikal weg, das war dann irgendwie, hat dich dann angelacht, das ist dann die letzte Veranstaltung, ne?
Ja. Sowas gönne ich mir dann manchmal, weil ich denke, ja, das mag ich gerade so. Einfach im Programmheft radikal weg als letzte Veranstaltung.
Aber muss man einen Blick für haben, ne?
Ja, also ich sag mal so, mein erster Entwurf des Programms, der ist immer mein Traumentwurf. Und da greift dann so alles ineinander.
Das Leben leider, ne?
Blöcke und da denke ich immer, yes, das ist super. Und dann schicke ich das an die Verlage raus und dann gehen immer ganz viele Sachen nicht. Und dann
der kann Sonntag nicht und der kann da nicht und der kommt nicht.
Das war so schön.
Ja, so ist es.
Ja, aber so ist das mit dieser Realität.
Ja, da müssen wir. Wenn man deinen Namen googelt, normalerweise gehe ich ja hier echt in das Gespräch relativ unvorbereitet. Also ich weiß so 2-3 Sachen, falls jemand mir gar nichts erzählt, dass ich irgendwie das Gespräch, passiert aber nicht. Also die meisten Menschen sind tatsächlich kooperativ und reden sogar sehr, sehr viel. Bei dir weiß ich, aber ich habe mal den Namen geschaut und als du so veröffentlicht hast, gab es doch in der Presse das ein oder andere sehr euphorische Signal, wo ich halt so Dinge, ja, so das Nachwuchstalent schlechthin oder solche Sachen gelesen habe.
Ja,
tatsächlich. Ist das nicht ein Auftrag, diese 5 Bücher, die da im Kopf hängen, letztendlich sofort umzusetzen?
Ja, irgendwie schon. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen genau diesen Büchern in meinem Kopf gegenüber, weil die hämmern manchmal so laut von innen an die Schädeldecke. Und ich denke, ja, ich weiß, ihr wollt da raus. Ich sag ja, am liebsten hätte ich gerne einfach mal so ein Jahr lang Zeit, um nichts anderes zu machen.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Miriam Spieß. Miriam Spieß schreibt Bücher und sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
War das Land der vergessenen Uhren oder der kaputten?
Im Land der kaputten Uhren.
Welches Land ist das?
Marokko. Genau, da war ich sehr, sehr, sehr oft. Tatsächlich auch seit Corona nicht mehr. Das ist einfach, also gerade den Norden Marokkos, Tanger, das ist so ein zweites Zuhause. Ich liebe es. Und das ist halt auch genau das. Das ist so ein Geschichtenmecker.
Ich überlege jetzt so, ich kenne das Buch nicht. Also ich habe jetzt gerade den Titel auch zum ersten Mal gehört. Aber der Gedankengang, der halt mir kommt, ist es kaputte Uhren, weil die ein anderes Verhältnis zur Zeit haben oder gar kein Verhältnis zur Zeit haben? Oder warum kommt es her?
Tatsächlich, naja, du weißt ja selbst, wie das ist, wie Titel entstehen.
Ja.
Nein, tatsächlich hatte ich den mit auf die Liste geschrieben als Vorschlag, weil es ja wirklich vermeintlich sehr deutsch ist, pünktlich zu sein und ständig auf die Uhr zu gucken und sich an solchen Dingen zu orientieren.
Aber wir bauen das ab gerade.
Völlig, dazu komme ich gleich.
Ja.
Genau, und du hast halt ganz viele Uhren, die gehen halt einfach komplett falsch, wenn mal eine da hängt, ne? Kannst du dir schenken, da drauf zu gucken, weil da steht irgendeine Fantasie-Uhrzeit drauf. Und das ist aber auch sehr befreiend, weil du dann irgendwann denkst so, jo, komm, lass mal. Und ich hatte zum Beispiel die lustige Situation, dass ich mich an einem Ankunftsabend mit jemandem treffen wollte und der meinte, naja, wir treffen uns einfach bei Sonnenuntergang im Café Hafer. Und ich habe sehr deutsch 5-mal abgefragt, ja, wann denn?
Sonnenuntergang.
Ja, bei Sonnenuntergang. Und dann habe ich halt gegoogelt, wann verdammt nochmal die Sonne untergeht und war dann da. Aber ganz viele, denen ich erzählt habe, warum das Buch so heißt und dass es Uhren gibt mit Fantasiezeiten in Marokko, waren so, ja, diese Marokkaner, verrückt. Und seitdem habe ich angefangen, Uhren in Deutschland zu fotografieren, die genauso absurde Zeiten anzeigen. Und es sind nicht wenige. In Weisenau haben wir nämlich auch so eine Uhr, wo immer ganz offensichtlich, ne, da steht dann 2:30 drauf und du denkst dir, ich 21 Uhr abends, also nicht mal ansatzweise, die geht nicht ein paar Minuten vor oder nach, die kannst du eigentlich auch abhängen. Also.
Ja, ich glaube, wir Deutschen, wir schleppen auch ein Bild aus der Vergangenheit mit uns über uns, weil ich denke, wir sind nicht mehr das, was. Ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff der deutschen Tugenden. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen unterwegs ist im Alltag, merkt, also A, Pünktlichkeit, also bin ja auch schon manchmal so immer diese 15 Minuten zu spät, das habe ich ja auch schon drin. Das kann ich auch, aber das merke ich. Ich bin aber oft nicht der Letzte. Daran merke ich, dass sich irgendwas in unserem Land tut. Und ich meine, ich brauche nur über die Deutsche Bahn reden, das ist natürlich ein Zustand. Ich glaube, das hätten sich die Generation vor uns nicht vorstellen können.
Aber das ist das wahnsinnig Lustige, das Selbstbild. Weil die meisten, mit denen ich mich darüber unterhalte, sagen wirklich, naja, haha, bei uns könnte sowas ja nicht passieren. Und denkst, naja, Moment mal, den Zenit haben wir lange überschritten. Und weil du Bahn sagst, ja, in Marokko dauern Züge manchmal ein bisschen. Aber
in Deutschland kommen sie gar nicht.
Genau, du gehst an diesen Schalter. Es gibt genauso viele Fahrkarten wie Sitzplätze. Wenn es keine Karten mehr gibt, gibt es auch keine Sitzplätze mehr. Punkt. Dann steigst du da ein, die Züge kommen, die Züge sind klimatisiert. Du kannst Fenster aufmachen und ja, das sind jetzt nicht die aller schnellsten, aber du weißt ganz genau, du brauchst für diese Strecke 7 Stunden und ungefähr in diesen 7 Stunden kommst du tatsächlich auch an. Punkt.
Ja, mehr will ich ja eigentlich gar nicht, ne?
Ja.
Wobei ich möchte jetzt hier explizit, weil wir jetzt wieder Deutsche Bahn-Bashing machen, ich bin im März 2024 nach Leipzig gefahren mit der Deutschen Bahn und ich sag dir, es war vorbildlich. Der einzige Fehler, der passiert ist, der Zug ist an einem anderen Gleis abgefahren. Und ansonsten war die Bahn pünktlich in Leipzig 1 Minute zu früh sogar.
Ach was.
Also mein Erlebnis, ich fahre nicht so oft Bahn, aber das einzige Erlebnis, das ich habe, war perfekt. Also insofern sei das auch mal gesagt, ja.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch die letzten 3 Jahre sehr, sehr zuverlässig zur Frankfurter Buchmesse gekommen. Aber Leipzig zum Beispiel war ein Desaster, weil wir keine 2 Minuten gefahren sind auf dem Rückweg, als der Zug sehr, sehr langsam wurde und es dann hieß, ja, sorry, die Türen gehen irgendwie nicht zu, wir müssen jetzt in Schrittgeschwindigkeit nach Erfurt fahren. Da war mein Tag schon wieder gelaufen.
Okay. Jetzt habe ich hier versucht, ein gutes Bild zu zeichnen und du zerstörst es hier gleich gnadenlos. Nein, das ist alles gut. Ich glaube, es gibt solche Erlebnisse und gut, es ist ja einfach auch, ja, so ein bisschen Marokko-Wagen, ne?
Naja, wie gesagt, in Marokko habe ich noch nie so, naja, egal, lassen wir das.
Ich meinte das jetzt wegen den Zeiten. Ja. So, was kommt denn jetzt da gerade raus? Was ist denn das für ein Buch? Nimm uns da mal mit.
Das, was jetzt rauskommt, war was, was mich selbst extrem überrascht hat und darin auch total schön war, weil es mich sehr überrollt hat. Harlem-Nächte heißt das Ganze. Und zwar sind das Nachdichtungen von Bessie Smith Songs. Bessie ist Blues-Sängerin aus den 1920ern. Super spannende Figur. Und seltsamerweise gibt es auf dem deutschen Markt gar nicht so wahnsinnig viel über sie. Also die Recherche war echt anstrengend, aber deshalb auch wahnsinnig spannend, weil sie hier über weite Strecken einfach irgendwie untergegangen ist, komplett zu Unrecht. Und deren Songs habe ich mir zur Brust genommen und habe die ins Deutsche übertragen. Es sind keine wörtlichen Übersetzungen, funktioniert so auch überhaupt nicht. Und auch die Idee, Blues-Texte 1:1 zu übertragen, funktioniert schon deshalb nicht, weil du durch die Musik ja immer noch eine ganz andere Ebene mit drin hast. Und in dem Moment, wo du halt wirklich nur mit Text arbeitest, musst du das anders lösen. So Sachen wie drüber schwebende Ironien oder so, die musst du dann halt in den Text packen, weil du halt die Musik nicht hast. Und da hatte ich sehr, sehr, sehr viel Spaß dran. Da habe ich 21 Stück geschrieben, was eigentlich ein totaler Zufall war, weil ich eine Einladung zu einer Jazznacht in der Altmünsterkirche hatte, Sommernacht-Jazz. Und dachte, ja, Mensch, was liest du denn? Hast gerade gar nichts. Naja, komm, schreib sie halt mal schnell was, ne? So nach Tucholsky. Das bisschen, was ich lese, schreibe ich selbst. Und hatte dann aber so einen Spaß daran, dass ich überhaupt nicht mehr aufgehört habe, das zu schreiben. Und das hat auch so wahnsinnig gut funktioniert bei dem Publikum. Und da dachte ich, naja, komm, schick's halt einfach mal an Verlage raus. Wenn's keiner will, will's halt keiner. Und dann hat sehr, sehr, sehr schnell Florian Arlett von Brot und Kunst sich zurückgemeldet und hier geschrieben und meinte, ja, haben. Her damit. Ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie das dann ein Buch war. Und dann fand sich noch die super Barbara Rösler, die es illustriert hat. Ja.
Hol mich mal ab am Anfang der Geschichte. Wo ist das Thema gekommen? Was ist passiert? Also
eigentlich war es tatsächlich nur so, dass ich diese... Also ich war jetzt schon diverse Male bei diesem Sommernachts-Jazz bei Hendrik also Maskus.
Diese Veranstaltung hat mich dazu motiviert, irgendwo hinzugucken, ja?
Genau, und die war super. Und ich dachte tatsächlich so, ach Mensch, warum nicht einfach mal auch irgendwas in Richtung Jazz und Blues machen? Ich meine, es funktioniert aus Literaten plus Musiker gestalten diesen Abend. Immer ein Couple, das sich nicht kennt. So eine Art Blind Date. Super spannend. Macht mega viel Spaß. Und ich dachte, warum nicht auch mal textlich genau aus diesem Pool fischen? Und dann habe ich mich da erstmal so durchgegoogelt und geguckt und überlegt und gebrainstormt, wen man nehmen könnte. Und da ich 2 Jahre davor mich auch schon mit Autorinnen der 1920er beschäftigt habe, dachte ich, okay, lass doch mal dabei bleiben. Guck doch mal nach Frauen, guck mal nach den 20ern. Und dann bin ich irgendwie über Bessie gestolpert und habe so 1, 2, 3 Texte gelesen. Und dachte, ja, also wir zwei werden Freunde. Und okay. So kam das dann auch.
Ja, spannend. Das heißt, ist das jetzt ein, es ist aber eine Geschichte aus dem Kopf, ne?
Ja.
Ja, ja. Okay. Ja. Was ist denn die nächste?
Die liegt ja, ich weiß nicht.
Ja?
Ja. Die liegt tatsächlich ja auf eurem Schreibtisch. Und das ist tatsächlich auch so eine Herzensgeschichte. Marokko, Nordmarokko, Tanger. Wobei da einfach noch viel mehr drin steckt, weil da dieser ganze Kosmos des Geschichtenerzählens, den ich wahnsinnig spannend finde, dann diese ganzen Mythen und Legenden, dann dieses Orientalische, das ist alles in dieses Marokko, in das nächste Marokko-Buch geflossen, das 2025 bei Mentoren Media erscheinen wird.
Wenn ich jetzt in deinen Kopf schaue, kannst du mich so ein bisschen mitnehmen? Was hängen da noch für Geschichten drin?
Also tatsächlich habe ich da schon sehr, sehr, sehr lange einen größeren Roman drinne hängen, der ganz, ganz, ganz unbedingt geschrieben werden möchte. Da geht's so ein bisschen um den Spagat, den ich selbst sehr gut kenne, aus selbst künstlerisch tätig sein und irgendwie in der freien Kunstszene unterwegs sein und auf der anderen Seite aber mit einem Bein in einem Brotjob stehen. Also diese ganze völlig absurde Medienwelt mit all ihren Blüten, die sie so treibt und was, wie das ineinander greift. Da kann ich viel mehr gar nicht zu sagen.
Das ist aber tatsächlich ein total spannendes Thema. Ich glaube, alle, die in Kunst und Medien aktiv sind.
Die Kombination ist ja gar nicht so selten, ne? Dass du auf der einen Seite diesen super durchstrukturierten Brotjob, der einfach auch wahnsinnig zwangsläufig behäbig ist, und das Pendant dazu eben, freischaffend Kultur zu machen.
Also ich kenne das ja total aus dem Journalismus, egal ob das jetzt öffentlich-rechtlich oder privat ist. Du hast überall diese sogenannten freien Mitarbeiter, die in der Regel irgendetwas gigantisch Gutes können und meistens auch im Hintergrund an irgendwas anderem auch mitarbeiten noch und aber tatsächlich dann ihre 3-4 Tage unterwegs sind und meistens auch zu schlecht bezahlt versuchen, irgendwie durchs Leben zu kommen, ja. Und das ist natürlich viel Zeit, die verschwindet manchmal für gute Ideen, ne?
Es ist manchmal natürlich auch so eine Handbremsendrehung, ne? Man ist in diesem freiberuflichen Kosmos unterwegs und hat 1000 Ideen, Connections, kommt gerade von der Messe, ist sich hier am Connecten, telefoniert da mit jemandem, man tritt da was los und dann gehst du in diesen Brotjob und machst so Handbremse anziehen und bewegst dich dann in Schrittgeschwindigkeit,
ja,
ganz gemächlich.
Aber wir müssen das natürlich immer ehrlich machen, er gibt natürlich vielen Menschen eine Sicherheit, er gibt eine Sozialversicherung. Also diese Bausteine, die da drin stecken, sind natürlich für ein alltägliches Leben, das auch gelebt werden will, manchmal hilfreich. Ja.
Naja, und zum einen während Corona war ich wirklich extrem dankbar, dass es diesen Brotjob gab. Und davon abgesehen habe ich immer so den Eindruck, als Kulturanthropologin, die ich ja auch bin, es tut mir sehr, sehr gut als Autorin, diese verschiedenen Perspektiven zu kennen. Es gibt viele Menschen, die sitzen in ihrem einen Job und haben diesen einen Blick. Und es ist ihnen überhaupt nicht zu verdenken, dass sie auf andere Perspektiven überhaupt gar nicht kommen. Und insofern bin ich aber wahnsinnig gerne heute die eine, morgen die andere, übermorgen jemand ganz anders und gucke mit völlig anderen Blicken und beobachte derweil, wie die anderen mit ihren monothematischen Blicken auf Sachen gucken. Also es gibt für Schriftsteller eigentlich nichts Besseres, was du da alles beobachten kannst.
Aber es macht das Leben natürlich schwieriger, ne? Weil ich ticke ja leider auch so. Das heißt, bevor ich irgendwie sage, weißt du, du hast ja manchmal so ein Narrativ, das wird durch die Welt gejagt und ich bin immer derjenige, der, ich guck's mir auch aus der anderen Richtung an und auf einmal merkst du, oh, ja, da gibt es schon Gründe, warum Dinge so sind und nicht so. Und das ist dann immer schwierig. Und auf einmal sehe ich noch eine Meinung. Und dann stehst du da so in einem Dilemma, dass ich, irgendwelche Menschen haben eine feste Meinung und ich sage, ich hab sie nicht, weil ich hänge zwischen den Stühlen, weil ich sage einfach, und das kannst du auf große Weltkonflikte machen, das kannst du auf Kleinigkeiten machen. Und ja, ich mache ein bisschen Kommunalpolitik und ich entscheide mich manchmal in der letzten Sekunde um, wenn ich ein Argument höre.
Ich weiß so gut, was du meinst. Ich weiß auch, was du meinst, dass das wahnsinnig anstrengend ist, ne? Weil andere sind dann teilweise sehr schnell in der Meinungsbildung, weil die haben genau eine, Punkt. Und du hast halt immer so viele Perspektiven im Kopf, aber es ist natürlich perfekt zum Entwickeln von Figuren oder so, ne? Auch gerade in diesem Medienlandschaftsroman, da gibt's schon den Plot, da gibt's auch alle Figuren und dadurch kannst du deinen Figuren natürlich eine gewisse Tiefe verleihen, dass du diese ganzen verschiedenen Perspektiven kennst und so ein Bubble-Hopping betreibst. Super spannend finde ich das immer.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Miriam Spieß. Harlem Nächte, Bessie Smith zum 130. Geburtstag. So heißt ihr aktuelles Buch. Miriam Spieß war heute hier im Gespräch bei Antenne Mainz.
Hast du, das ist immer so ein bisschen schwierig, so der Blick in die ferne Zukunft. Hast du als Autorin, hast du ein Ziel? Gibt es irgendwie eine, gibt es irgendetwas, was du unbedingt geschrieben haben möchtest, was du erreichen möchtest? Ich muss ein Bild jetzt mitgeben aus den letzten Tagen war ich, das habe ich geschenkt bekommen. Ich war in Frankfurt in der Festhalle in dieser mega inszenierten Lesung von Sebastian Fitzek. Und ich habe von ihm auch schon was gelesen und ich finde auch die Umsetzungen der Hörbücher ganz, ganz gut gemacht. War aber doch erstaunt, dass letztendlich ein neuer Roman eine Tour füllt und 9000 Menschen in die Festhalle bringt. Das ist so ein bisschen, da war ich echt ein bisschen beeindruckt, wo ich gesagt habe, das ist ein Bild. Und ich weiß nicht, ob, also ich hatte sogar eine Begegnung schon mal, Sebastian Fitzek kommt aus dem Radio, deswegen hatte ich auch schon mal, er wird sich nicht dran erinnern, er war in einer Beratung, auch Radioberatung tätig und ich war mal in einem Unternehmen, wo er halt quasi mit dabei war in dem Team, das beraten hat, ja. Und das war so eine ganz flüchtige Begegnung und da guckt man natürlich auch immer so auf die Karriere und fand das auch sehr schön. Er hat an diesem Abend auch so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen geplaudert, also dass mit dem ersten Bestseller keiner gerechnet hat und auch dringend nachgedruckt werden musste. Und sowas finde ich immer schön. Sonst wär's vielleicht schiefgegangen. Ja.
Aber das ist genau das richtige Stichwort, ne? Ich tatsächlich, wenn du danach fragst, was, ne, wo willst du hin? Wo siehst du dich in 10 Jahren oder so? Das, womit keiner rechnet, ist immer das Spannendste. Das ist wie das Bessie-Buch, wie Harlem-Nächte. Ich hatte es nicht auf dem Zettel. Das kam so um die Ecke. Und es sind immer die besten Sachen. Und deshalb habe ich mir auch ein bisschen abgewöhnt, so stringente Pläne zu machen. Das, dann das, dann das. Weil es passieren sowieso andere Sachen und die sind eh viel besser als das, was man sich vorher überlegt hat, was man so machen könnte. Ich meine, oft zitiert, aber immer noch wahr ist eben, Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne macht. Ist so.
Aber könntest du dir vorstellen, dass du alleine in der Schreibstube sitzt und das die einzige Aufgabe ist, die du machst?
Ja, nein.
Ich formuliere es vielleicht anders. Oder wäre das denn ein Idealzustand, dass die Bücher so gut laufen, dass sie, ja, dass du keinen Brotjob mehr brauchst?
Über gewisse Phasen ja, aber dann wird mir, glaube ich, auch ein bisschen Input flöten gehen. Also ich brauche schon, ich meine, da ist genug Stoff für die nächsten 5. So, aber es wird ja wahrscheinlich auch ein 6. geben. Und dazu muss ich schon auch, brauche ich Zeug für rein in den Kopf, damit dann wieder irgendwie der große Mixer was draus machen kann.
Das heißt, der gelebte Alltag ist dann halt doch die Grundlage für so viele Dinge.
Naja, da kommt schon Input rein, den ich, wenn ich jetzt nur so in meiner Blase wäre, gar nicht hätte. Das ist auch das Schöne am Hund haben, ne? Da triffst du auf Menschen und musst dich mit Menschen auseinandersetzen.
Kommunikator schlechthin, ne? Das ist
Kommunikator ohne Ende. Und du triffst auf Weltbilder, die kannst du dir nicht ausdenken. Das ist super.
Ich hab dieses Jahr von der Frankfurter Buchmesse das Gespräch von Gerd Knebel mitgebracht. Er hat da so, und da habe ich mich so zu Hause gefühlt. Er hat so in einem Satz gesagt, was weiß ich, er ist mit Leuten in der Kneipe. Und sagt dann halt irgendwann, siehst du den da hinten? Und alle anderen sagen, nee, habe ich nicht gesehen. Und er hat ihn von Anfang an, also irgendein komischer Kauz, der sich merkwürdig verhält. Und das ist tatsächlich in meinem Leben auch so, egal wo ich reinkomme, ich sehe das sofort, ich nehme das sofort wahr. Ich höre auch die Gespräche am anderen Tisch. Es ist ganz furchtbar, ich kann es nicht ändern. Und du gehst immer, egal wo ich hingehe, ich gehe mit Eindrücken raus, die würden auch für weiß Gott was reichen. Ja, also ich schreibe jetzt zum Glück nicht. Ja, das ist aber... Ich hätte vermutlich auch 1000 Sachen sonst, aber ich kriege alles mit. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist manchmal bewundere ich auch die Menschen, die dann so einfach so, ich kann auch nicht im Großraumbüro, es macht mich verrückt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja.
Also ich kann dir nachher alles sagen, was besprochen wurde, nur nicht das, was ich gemacht habe. das ist, und gibt's leider zu häufig und irgendwie ticken wir da, glaube ich, alle anders und ein bisschen viel mehr, ja. Ja, ist ein spannender Einblick, den du hier gewährt hast. Und ja, ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut strukturiert hingekriegt, obwohl da halt echt so viel drin ist. Ne? Ja. Ja. Börsenverein, wie kam der? Auch zugefallen, oder?
Das war genau so. Ging plötzlich so eine Tür auf und ich dachte, ja, okay, ich guck mal rein. Tatsächlich hatten die jemanden gesucht, was völlig an mir vorübergegangen ist. Und dann hatten aber diverse Menschen, die Kontakt hatten zum Börsenverein, hatten dort vorgeschlagen, sie mögen doch mal mich anrufen. Ja, das haben sie dann gemacht. Ja.
Und wer dich auf, du bist in Social Media aktiv, sogar relativ, würde ich sagen, sogar.
I do my very best.
Ja, also das ist so, find ich für Autorin, ist sie sehr vorbildlich aktiv, ja. Aber du liest auch, du bist auch viele Veranstaltungen. Ich sehe ständig, wenn irgendwas mit Kultur ist, ist Miriam Spieß schnell mal mit am Start. Sie moderiert mal mit oder sie macht mal dies und, ne?
Ja, das hat leider ein bisschen nachgelassen. Ich hatte eigentlich gerade so einen richtig, richtig guten Flow vor Corona. Und es war, da gab es eine wunderschöne Lesereise. Da habe ich mir ein Wohnmobil ausgeliehen. Hatte das vorher organisiert und war 18 Tage quer durch die Republik mit dem Wohnmobil unterwegs und habe heute hier, morgen dort gelesen. Oh, das war so schön. Ja, und dann kam Corona, hat in meine Veröffentlichungsvita ein kleines Loch gerissen und den einen oder anderen Veranstalter gibt's nicht mehr. Aber das wäre tatsächlich grandios, weil das mache ich wahnsinnig gerne. Auf Bühnen rumstehen und das dann auch präsentieren. Das ist so der Ausgleich zu diesem nachts am Schreibtisch sitzen und schreiben. Ich schreibe ganz gerne nachts.
Ich hab einen ganz anderen Eindruck. Ich denke, dass du ständig gerade was machst, weil ich gucke immer nach und sage, nee, schade, bin ich da und da, kann ich nicht hingehen. Weil ich habe schon zwei Sachen, wo ich gesagt habe, jetzt gucke ich mir das einfach mal an und immer ist dann irgendwie, ja.
Nee, das war vorher viel mehr. Tatsächlich hat es dieses Jahr so ein bisschen wieder zugenommen. Aber schön wäre es, wenn das noch sehr, 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 sehr viel mehr zunehmen würde. Zum Beispiel auch mit dem Bessie-Buch würde ich so gerne deutlich mehr auf Bühnen rumstehen, weil es einfach, ich liebe es.
Du hast mir zur Vorbereitung des heutigen Gespräches einen Link in die Soundcloud geschickt und was mir auch wirklich eine tolle Interpretation, also wohl auch echt ein Talent. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Deswegen bin ich auch gespannt, wenn ich dich mal auf der Bühne sehe, weil bisher sehe ich dich immer nur um die Bühne rumspringen.
Ja, den anderen den Teppich ausrollen. Da brauche ich manchmal so den Ausgleich, genau, und muss dann Veranstaltungen machen, wo ich dann einfach selbst mal wieder auf der Bühne stehen darf.
Jetzt auf der Frankfurter Buchmesse bist du ja aktiv mit noch einer Mainzer Autorin, das darf man ja auch mal hier erwähnen, mit Sarah Beich. Das heißt, ihr kennt euch durch das Schreiben oder durch tatsächlich diese Messe? Oder kennt ihr euch schon viel?
Nee, wir kennen uns schon deutlich länger als seit der Messe. Ich überlege gerade, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Aber wahrscheinlich, wie das halt immer so ist in Mainz.
Man kennt
sich. So unübersichtlich ist die Literaturszene jetzt auch wieder nicht.
Ja.
Eben, man kennt sich.
Okay, man kennt sich, ja.
Das schon ziemlich lange, aber jetzt frag mich nicht, was der Ausgangspunkt war.
Naja, also find es spannend, dass es so zwei starke Frauentypen aus einer Stadt sind, die halt dadurch auffallen, dass sie Bücher schreiben. Ja, weiß nicht, ja, habe ich bis jetzt in der Wahrnehmung nicht so, gibt es immer hier mal einen, dann da, aber.
Da bin ich auch sehr, sehr, sehr froh drum, dass Sarah noch dabei ist. Das ist einfach super Teamarbeit mit ihr und man weiß einfach, man kann Rücken an Rücken stehen. Jeder guckt in seine Richtung auf dieser Messe und man weiß ganz genau, läuft. Es ist ein Traum.
Ja, Sarah ist jetzt, aber wir haben eigentlich über dich gesprochen, aber Sarah ist natürlich für mich so gerade diese Lesungen, die sie da aus ihrem Kreis aus Salz macht, das ist für mich immer halt immer wieder beeindruckend. Da sitzt dann diese Frau mit dem Lächeln und dann fängt sie an, ihre Geschichten auszupacken, die letztendlich nicht mit dem Bild, das du vor dir hast, zusammenpassen. Und das finde ich so faszinierend. Diese Worte, die sie da vorliest, kommen wirklich aus ihrem Mund, ja. Und das ist sehr, sehr spannend, ja. Ich finde das beeindruckend, was sie da macht.
Sarah ist grandios, durch und durch.
Ja. So, wie findet man dich? Das heißt, man guckt in Social Media, habe ich schon gesagt. Ich glaube, du hast auch eine Webseite.
Genau, man guckt am einfachsten unter miriam-spieß.de.
Ganz einfach, so wie es sein soll.
Yes, quite simple. Und ja, da findet man in der Regel das, was man sucht. Und ansonsten genau über Social Media vielleicht nicht auf TikTok gucken, solange ich noch übe. Das muss ich erst noch
Und läuft schon? Bist du schon raus aus dem 300er Gap oder noch nicht?
Oh, das ist eine Katastrophe. Ich hasse es. Aber egal.
Also ich mit TikTok stehe ich wirklich auf Kriegsfuß. Aber ich habe auch vor kurzem was Gutes gehört. Die Generation, die ältere Generation sollte auch nicht immer in alle Räume der Jugend eindringen, was wir mit Facebook ja schon gnadenlos gemacht haben. Und dann haben wir uns Instagram geholt, jetzt holen wir uns TikTok. Und wobei, es ist dringend notwendig. Ich mein erstes TikTok-Erlebnis, wo ich wirklich aufgewacht bin, und das hat etwas mit wirklich dramatischer, fehlender Medienkompetenz in unserer Gesellschaft zu tun. Ich habe um 1.30 Uhr irgendwann diese Live-Funktion entdeckt von TikTok. Ich kannte das bisher nur als dieses weg, schnell, schnell, schnell viel zu viele Eindrücke in zu kurzer Zeit. Und ich limitiere auch immer meine Zeit, die ich auf solchen Plattformen, also ganz bewusst, ich sage, das ist jetzt 30 Minuten, wo ich mir das anschaue, versuche das zu verstehen und danach muss ich aussteigen, weil sonst verfängst du dich in diesen. Es ist halt sehr clever gemacht alles. Man muss das leider auch, es hat eine Magie und man verplempert furchtbar viel Lebenszeit. Deswegen ist, aber auf was ich hinauskommen will, und da war ich echt geschockt, um 1.30 Uhr habe ich einem Gespräch zweier pubertierender Mädchen aus ihrem Kinderzimmer lauschen können. Und mit mir waren 60 Leute in diesem virtuellen Raum und diese beiden Kinder haben nicht gewusst, was sie dort tun. Und mir macht das so ein bisschen Angst, weil wo sind da die Eltern? Das heißt, ich muss wissen, was meine Kinder in der Nacht machen und wenn sie sich in solchen Räumen bewegen. Das halte ich für brandgefährlich und ich weiß gar nicht, wie man dieses Wissen in diese Kinder kriegt, weil jetzt bin ich geschockt und gehe weiter meines Weges. Irgendjemand anderes, der wirklich vielleicht ganz üble Gedanken hat, bekommt in dieser kurzen Zeit so viele Informationen.
Aber hallo.
Wo ich wirklich sage, also das ist hier jetzt noch der medienpädagogische Appell an alle Eltern. Schaut nach, was da vielleicht nachts passiert. Das darf nicht passieren. Ja.
Aber es ist ja tatsächlich eine sehr, 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 sehr spannende Frage und auch Diskussion, ne? Ich meine, wenn wir uns jetzt gerade, Australien hat die Diskussion eröffnet mit dem Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Aber auch ansonsten, wenn du so nebeneinander legst, ne, die Herangehensweise von Frankreich, die da tatsächlich auch eher auf in Schulen verboten setzen, während wir in Deutschland ja eher so, ja, dann müssen wir halt einfach an der Medienkompetenz arbeiten, weil das ist ja wahnsinnig wichtig und man kann es ihnen nicht vorenthalten und wir beziehen es aktiv in das Schulleben ein.
Ich kenne die richtige Lösung nicht. Ich bin immer bei Verbot zucke ich immer, weil Verbot da hat natürlich auch immer hat immer einen Reiz. Das heißt, du schaffst dann eine Grauzone, dass du die Dinge noch reizvoller machst, als sie sind. Aber ich glaube, manche Geräte raus aus der Schule, ja.
Naja, zumal bei Verbot, ne, ich finde es dann auch tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Du kannst hinter gewisse Entwicklungen einfach nicht mehr zurück. Das ist bei allem so. Und du kannst nicht Jugendlichen mit 16 dann, ich meine, das ist auch gar nicht also in meinen Augen, ne? Und mit 16 fliegst du dann in diese Social-Media-Flut rein, da gehst du ja unter.
Ja.
Du wirst ja völlig weggespült.
Also ich tue mich ja schon schwer. Also ich meine, ich habe ja gerade gesagt, du bist ja vorbildlich, du machst ja Dinge und was ja auch dazugehört, wenn du irgendwas zeigen willst, was du machst, dann ist das ein tolles Tool. Aber ich glaube, es geht darum, auch zu zeigen, also es gibt halt Grenzen und man muss halt auch wissen, ja, es ist eine Plattform oder es ist eine Plattform, auf denen man sich präsentiert, aber man präsentiert halt nicht das letzte Detail. Und auch diese ganzen Influencer, das ist ein Geschäft, die präsentiert eine Scheinwelt. Also das muss man, glaube ich, den vielen Menschen auch immer wieder sagen. Du siehst eine Scheinwelt, die geben dir keinen Einblick in ihr privates Leben. Das ist alles inszeniert, da springt ein Team um die rum.
Ja, ja, aber das ist tatsächlich nur noch schwer unterscheidbar, ne? Was Schein und was nicht Schein ist und was das dann wieder mit dem eigenen Selbstbild macht. Und insofern, ja, da müsste eigentlich viel mehr an Werkzeug Kindern mitgegeben werden, um das zu verstehen. Oder nicht nur Kindern. Ist bei Erwachsenen ja nicht anders. Ja, ich nehme mich da gar nicht aus.
Das müsste wahrscheinlich schon überhaupt erstmal in der Schule ankommen, das Wissen, ne? Das heißt, jetzt wieder, oh. Schwierig. Ich danke dir für den Einblick. Ich ja, was wünscht man einer Autorin, die schon hochgelobt wird von der Presse? Es ist, ich weiß nicht, den Bestseller, was wünscht man? Was ist der?
Ja, nehme ich.
Okay, dann wünsche ich dir dass das jetzt der Bestseller kommt und der Durchbruch da ist und dann der nächste und der nächste und der nächste. So.
Danke.
Danke für den Einblick, danke für das Gespräch.
Danke dir für das Gespräch.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.